Hallo, hallo.
Hallo?
Hello, good hallo? Day, meine ich nicht. Sorry, ich bin frisch.
Du bist frisch aus Australien.
Fresh Dumbledore bist du. Fresh
Dumbledore. Ich bin fresh back from Australia. Oh, Entschuldigung, ich wollte natürlich auf Deutsch sprechen, aber ich habe so viel verlernt in den Zeit.
Ja, Tim, warst du eigentlich in Australien?
Hab ich eigentlich erzählt, dass ich in Australien war?
Ich weiß nicht, warst du in Australien? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Auch auf Instagram hallo. Hat man es auch überhaupt gar nicht gesehen. Dass das war so, du warst gar nicht präsent eigentlich
Story.
Irgendwie. Ja, ja, das stimmt.
Ja, ey, das ist vielleicht jetzt so, also erstmal herzlich willkommen zu dem Dir bringe ich noch was bei, dem Podcast mit dem Typen, der in Australien war.
Und noch zwei anderen Leuten, aber das ist egal.
Ist das wirklich so wichtig, wenn man mal in Australien war? Ich habe viele Bilder gemacht. Ich war auf einer Konferenz für alle, die es vorher nicht mitbekommen haben und hatte dann aber zum Glück noch ein bisschen Zeit rumzureisen. Ich habe viele Bilder auch hochgeladen auf Instagram und ich habe vor allem angefangen, Sachen in meinen WhatsApp-Dingsda-Account, wie heißt das,
Status.
Zu posten, weil meine Oma mich in letzter Zeit immer öfters angeplompt hat, dass sie so wenig von mir mitkriegt, aber meine Oma liest WhatsApp-Stati.
Aha.
Und Statuten.
Statten, genau. Weil sie sich quasi, weil es sind ja jetzt nicht so super viele Leute, die sie in WhatsApp hat, das heißt, jeden Status, den sie bekommt, interpretiert sie als auch direkte Nachricht an sie. Und das ist super.
Das ist
bedeutet
aber schön.
Nämlich, dass sie glaubt, ja, das ist ideal. Und dann sie super, hat auch auf echt viele Bilder reagiert und so. Ich habe ihr dann auch gesagt, sie hat, glaube ich, gesagt, ich soll ihr einen Koala mitbringen. Habe ich gesagt, das würde ich ungern machen. Wir haben so viel Chlamydien und so Zeug.
Pest Control,
ja, und aber es war auf jeden Fall gut. Also ich kann das so als, es ist so ein Lifehack für mich gerade.
Australien.
Australien
an sich.
So, ja. Das Ganze ist ein riesiger Lifehack.
Ja.
Das ist doch schön, ja.
Genau, aber ich freue mich, dass ich wieder da bin und es auch ist jetzt ewig her, dass wir aufgenommen haben. 4 Wochen.
Ist das? Vier Wochen,
oder?
Ja. Ich bin in der
Zwischenzeit.
Ja,
wir haben halt sehr viel
so
pre-recorded und ich habe dann ja noch ein bisschen geschnitten hier für euch. Ne?
Ja, danke, dass du das gemacht hast.
Yes.
Ja, und wir fangen vielleicht mit einer gar nicht so schönen Nachricht an. Die Folge heißt El Tigri und zwar aus dem Grund, weil unser Podcast-Kater leider uns vor ein paar Tagen verlassen musste.
Genau genommen gestern, also 2 Tage bevor die Folge rauskommt.
Genau, und das ist ihm zu ehren, weil es ist natürlich der beste, dir bringe ich noch was bei Kater gewesen, den man haben konnte. Dann ist das Mindeste, was wir tun können, ist Folge 131 an Tiger El Tigri zu widmen.
Ja, und gleichzeitig die Folge so klingen zu lassen, als wäre sie ein Betriebssystem von Apple.
Stimmt, El Tigri klingt wirklich. Warum eigentlich? Warte mal, es gab.
El Capitan gab es halt.
Ich dachte die ganze Zeit, irgendwas mit L. Ja, gut. El Capitan. El Tigri ist auch sowas wie El Capitan gewesen. Okay, aber dann fangen wir jetzt nach dieser Nachricht mit dem ganz normalen Podcast an. Dirk, du hast doch bestimmt wieder was.
Haben wir schon gesagt, es ist Folge 131?
Ja,
es ist Folge 131, genau.
Entschuldigung.
Wolltest du schon wieder über die Zahl reden?
Nein, ich habe
noch nicht, das machen wir erst bei 137 wieder. Das
es ist wirklich so, ich habe so Brain-Lag heute, so dass mich schon beim Pizza holen die Servicekraft gefragt hat, ob alles gut ist bei mir.
Oh.
Und du hast natürlich, wie man das in sozialen Interaktionen so macht, gesagt, nein, ist es nicht. Und jetzt erzähle ich dir, warum.
Ich habe es kurz überlegt. Ich habe gesagt, ja, schon. Und dann habe ich kurz überlegt, aber. Und dann habe ich es nicht gesagt.
Die Frage regt mich manchmal aber wirklich richtig auf. Wie geht's so? Also wirklich so dieses Laxe. Also ich meine, die Nachfrage bei dir war ja sogar eine kümmernde, tatsächlich echte
Frage.
Ja,
die war auch
aber
besorgt.
Aber so diese Frage, na, wie geht's denn so? Und dann sagen, ja, gut. Da müssen wir uns mal alle angewöhnen, mal einfach mal ehrlich zu sein. Ich bin da auch immer ein bisschen.
Hab ich auch gemacht.
Oversharing manchmal, aber das ist mir dann in dem Moment egal, weil der Mensch dann weiß, wie es mir geht.
Ich habe das, Hannah ganz stolz erzählt, weil ich bin auch in Australien gefragt worden, nachdem die Nachricht kam mit Tiger.
Warst du in Australien eigentlich, Tim? Oder?
Ja, ich war übrigens in Australien. Okay. Hab ich schon erzählt, dass ich in Australien war? Naja, es kam auf jeden Fall die Nachricht und dann hat mich eine Kollegin gefragt, you okay? Und dann habe ich gesagt, no. Und dann habe ich erzählt, dass mir nicht gut ist mit der Katze.
Ja.
Und da war ich ganz stolz auf mich, dass ich das geteilt habe.
Es gibt so ein paar Dinge, über die ist Tim stolz. Auf die ist Tim stolz, unter anderem das, oder wenn er nicht auf isst, weil er nicht mehr hungrig ist.
Das stimmt.
Das ist aber da auch, das merke ich aber auch, da bin ich auch stolz drauf.
Das ist für mich wirklich ein Achievement,
so
dass ich sage.
Erwachsen geworden.
Oder Buffet. Ja. Ey Leute, Buffet. Weißt du, so All-You-Can-Eat-Buffet oder sonst was, wo ich mir immer was holen könnte und das ist schon so oft so schief gegangen. Wirklich, dass ich danach im Bett lag und dachte, Was bist du für ein schlimmer Mensch?
Das solltest du öfter denken. Nein,
das war richtig, Sport. Also man hat so gedacht, man muss jetzt das Geld wieder reinkriegen. So.
Ja,
und dann ist man
ja.
am Ende, man war schon satt, aber hat sich den Teller nochmal voll gemacht. Ja. Oder hat sich dann noch eine Suppe geholt oder so. Oder,
da kommen einfach meine schwäbischen Wurzeln auch irgendwie dazu. Ja. Und ich weiß nicht. Ja,
aber
also
jetzt,
es gibt, ja.
Jetzt steigen wir mal direkt ein. Sag mal, war dein Bruder auch so? Hat er dann auch, habt ihr euch irgendwie, hattet ihr da irgendwie eine gleiche Strategie oder wie ähnlich seid ihr euch als Brüder? Ihr seid ja Zwillingsbrüder, ne?
Ja, Zwillingsbrüder, zweijährige Zwillingsbrüder. Und ich würde sagen, also mein Bruder hat selbst mal gesagt, wir haben uns, scheiße, jetzt habe ich seinen Begriff vergessen, irgendwas mit dia, contraire, didel, dadel, du.
Diametral, also,
vielleicht hat er gesagt, wir haben uns diametral entwickelt, weil wir uns in einigen Belangen, glaube ich, sehr ähnlich entwickelt haben und in anderen wirklich sehr unterschiedlich sind.
Das ist auch gut so.
Ja, aber was das Essen angeht, ist er, würde ich sagen, zurückhaltend.
Ja. Okay.
Ja. Aber ihr seid ja auch zweieinige Zwillinge, das ist ja, dann doch nochmal ein kleiner Unterschied. So, ja. Und ihr seid ja auch zusammen aufgewachsen und da wäre es jetzt ja nicht so untypisch, dass ihr jetzt auch irgendwie ein ähnliches Verhalten an den Tag legen würdet, weil so äußere Umstände und so, die beeinflussen ja so ein bisschen auch die Entwicklung eines Menschen.
Ein bisschen ist gut.
Ja, aber dass das gar nicht so viel ist, das haben WissenschaftlerInnen vor über jetzt 50 Jahren, zwischen 40 und 50 Jahren herausgefunden. Und zwar dank der Jim Twins.
Ja.
Jim Twins.
Von denen habt ihr vielleicht schon mal gehört, weil das Zwillinge waren, oder Zwillinge, ja, es waren Zwillinge, die sind leider verstorben, die sich so ähnlich waren, obwohl sie voneinander getrennt aufgewachsen sind, dass erst die Medien auf sie aufmerksam geworden sind. Und dann halt auch noch die Wissenschaft. Also man kennt das ja, dass manche Zwillingsgeschwister irgendwie so übernatürliche Kommunikation irgendwie haben sollen, dass sie zur selben Uhrzeit an dieselben Dinge denken oder so. So, aber das
ja,
ist
ich
ja
mach
noch,
das auch immer. Ich schlag mir selber ins Gesicht, wenn ich meinen Bruder ärgern möchte.
Das ist Voodoo. Ja. Das ist nochmal was anderes.
Ja, aber das ist ja der Schritt, den Zwillinge überspringen können. Wir müssen uns keine Puppe kaufen, wir machen es an uns selber.
Genau, richtig.
Ja, der Preis, den wir dafür zahlen, ist natürlich den Schmerz. Den
ja, genau.
Auch.
Nee, genau. Ist natürlich Humbug, das gibt es natürlich so in der Form natürlich nicht. Also das sind dann einfach sehr, sehr große Zufälle. So, aber es gab diese zwei Kinder, Zwillingsbrüder, die 1940 in Ohio geboren wurden und beide zur Adoption freigegeben wurden und dann in unterschiedlichen Familien aufgewachsen sind. Und zwar waren das James Lewis und James Springer, kurz Jim, also die Jim Twins. Und da ist auch schon die erste interessante Gemeinsamkeit, beide heißen
beide
James.
Den gleichen Vornamen haben.
War das Zufall?
Ja, das war Zufall. Die haben unterschiedliche Eltern und wurden unterschiedlich zur Adoption freigegeben und heißen beide James.
Ja, ja, so. Also Moment. Ja,
die
aber
hatten die Namen nicht, bevor sie zur Adoption
genau,
freigegeben wurden.
Ja, genau. So, gar
ja,
nicht
gut,
so
ich meine,
krass.
James ist jetzt auch wirklich ein sehr, sehr weit verbreiteter Name, aber trotzdem.
Genau.
Das ist schon mal ein scheiß Anfang.
Genau, ratet mal, 1940, der meist oder der beliebteste Jungenname war natürlich James. So.
James.
Also erstmal jetzt nicht so interessant, nicht so besonders. Natürlich ganz lustig, dass die beiden eineiige Zwillinge waren und beide James heißen. So, da fängt es aber jetzt erst an und es wird halt wirklich nur noch verrückter. Und zwar haben beide geheiratet, ungefähr zur gleichen Zeit. Nicht dieselbe Frau, aber beide hießen Linda. Jetzt ist Linda vielleicht auch nicht so besonders.
Ist auch ein sehr weit verbreiteter Name zu
genau.
der Zeit gewesen.
So, beide haben aber dann nach einer ähnlichen Dauer dann die Scheidung eingereicht und haben erneut geheiratet und beide neuen Frauen hießen Betty. So. Es geht so weiter, schnallt euch an. Beide haben Kinder bekommen und beide haben ihre Kinder James genannt. Auch jetzt nichts Besonderes, weil Kinder
ja,
nach sich selbst zu benennen.
Ja.
Genau. Beide hatten aber auch denselben Mittelnamen, beide Ellen. Und nochmal so kurz eingeschoben, die haben wirklich 50 Kilometer voneinander getrennt gelebt, haben sich nie gesehen, so, sind aber wirklich irgendwie identisch aufgewachsen. Beide hatten in ihrer Kindheit einen Hund. Und beide haben ihrem Hund denselben Namen gegeben, Toy. Wo ich jetzt sagen würde,
what?
Der Hunden, also Toy ist jetzt nicht so ein Hundenname wie, keine Ahnung, in Deutschland das jetzt Rex wäre oder so. So, beide haben dieselben Zigarettenmarken geraucht, beide haben das gleiche Bier getrunken, sind immer zum selben Urlaubsziel gefahren, haben in der Schulzeit ähnliche Interessen gehabt und Stärken und Schwächen, hatten beide dieselbe Karriere oder eine ähnliche Karriere in der Sicherheitsbranche. Der eine war Polizist und der andere war Security Guard. So, und so haben die quasi 37 Jahre lang das gleiche Leben gelebt, aber einfach 50 Kilometer voneinander entfernt. 1977, also 37 Jahre nach der Geburt, hat dann der eine mit dem anderen Kontakt aufgenommen und die haben sich dann 2 Jahre später getroffen. Warum die sich erst 2 Jahre später getroffen haben, das weiß man jetzt nicht mehr so ganz genau. Und da haben die dann wirklich gemerkt, okay, wir sind ja irgendwie dieselben Menschen und wir sind Zwillinge, wir wissen das, aber das ist schon wirklich sehr, sehr verrückt und unfassbar zufällig. Dann sind die Medien auf die aufmerksam geworden und letztendlich auch die Wissenschaft, und zwar der Psychologe Thomas Bouchard. Und der hat dann, weil er sich dachte, das müssen wir jetzt irgendwie wissenschaftlich verarbeiten, der hat dann eine Langzeitstudie für von Geburt an getrennten eineigen Zwillingen angelegt. Und die ging insgesamt über 20 Jahre. Und da wurden über 100 Zwillingspärchen untersucht mit diversen Tests. Und die Ergebnisse von den Jim Twins, die waren quasi identisch. Also da gab es 10.000 Fragen. Und da waren die, also klar, gab es da marginale Unterschiede, aber die waren quasi gleich. Die medizinische Geschichte war auch gleich. Die haben beide an so einer ganz eigenartigen Art von Migräne gelitten, zum Beispiel. Beide Messungen von Hirnaktivitäten waren fast, also so, dass man sie, wenn man sie nebeneinander gelegt hätte, hätte man da keinen Unterschied gemerkt. So, und das ist so unfassbar gewesen, also so gigantisch weltbewegend, dass wir jetzt heute immer noch von diesen Ergebnissen dieser Studie und auch von den Jim Twins quasi zehren können, also von den Ergebnissen dieser Studie. Und zwar hat man da wirklich herausgefunden, dass tatsächlich die Genetik unsere persönliche Entwicklung und unsere Interessen und Stärken und auch unsere Intelligenz sehr, sehr stark beeinflussen. Und bei den AutorInnen war es sogar so, dass sie gesagt haben, dass die Umwelt bei der Entwicklung von eineigen Zwillingen quasi gar keine Rolle spielt. Also da haben jetzt die Jim Twins das wirklich auf die Spitze getrieben, aber dass wirklich die Genetik wirklich sehr, sehr viel im Vorfeld schon beeinflusst und insbesondere auch das Sozialverhalten zum Beispiel so stark beeinflusst, dass dann halt auch die Art zu leben, sage ich jetzt einfach mal, in der Gesellschaft einfach wirklich sehr, sehr gleich ist, sehr, sehr identisch.
Das, ja, das habe ich auch gelesen vor gar nicht so langer Zeit, dass es Forschungsergebnisse gibt, die sagen, Eltern können, also das ist jetzt kein Freifahrtschein, aber Eltern können nur begrenzt Schaden anrichten sozusagen, was die quasi die Entwicklung ihrer Kinder angeht, weil das meiste schon genetisch prädispositioniert ist. Natürlich gibt es noch sehr viel, was kaputt gehen
kann.
Ja,
klar, natürlich.
Aber
ja,
halt irgendwie, die hatten halt gesagt, ob du jetzt quasi eher eine liberale Kultur der Erziehung hast oder eine eher nicht ganz so liberale, ja, macht für die Entwicklung und die Personalentwicklung gar nicht so den großen Unterschied, wie man immer dachte.
Ja, aber da muss man jetzt wirklich, also damit das nicht so relativierend klingt, nochmal betonen, dass es halt immer noch um halbwegs gesunde Elternhäuser geht.
Ja, ich glaube auch, ja.
Ja, und genau.
Und eben nicht um die Entwicklung unter traumatischen Bedingungen zum Beispiel und so, weil
ja,
die unterscheiden sich nachweislich sehr.
Ja, genau. Also bei denen ging es dann um sowas wie Vergleich des Erziehungsstils.
Genau,
oder
genau, genau.
Ja, ja, klar. Also natürlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch von den beiden irgendwie zum Beispiel in einen Unfall gerät oder so, oder tatsächlich irgendwie von extern das wirklich so stark irgendwie das Leben auch wirklich beeinflusst, dann ist es natürlich so, dass sie dann klar auch unterschiedlich sich dann daran anknüpfen sozusagen, unterschiedlich weiterentwickeln. Genau, oder wenn man halt irgendwie genau in der Familie irgendwie traumatisiert ist oder so, weil die Erziehung einfach komplett anders war oder halt irgendwie wirklich so. Dann, genau, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Zwillingsforschung ist sowieso mega interessant und es wird auch immer noch aktuell sehr, sehr viel daran geforscht. Ein sehr prominentes Beispiel waren zum Beispiel die beiden Astronauten Mark und Scott Kelly. Der eine hat über ein Jahr im Weltall verbracht und hat halt Tests gemacht und Bluttests und all das, was man halt so untersuchen würde. Und der andere halt auf dem Boden. Und die Ergebnisse weiß ich jetzt tatsächlich nicht, was da passiert ist. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wirklich das eine Art der Forschung ist, die irgendwie sehr. Also man hat ja, wenn es wirklich eineiige Zwillinge sind, man hat ja den perfekten Vergleicher. Und dadurch kann man wirklich zu sehr weitreichenden, allgemeingültigen wissenschaftlichen Ergebnissen kommen.
Ja, deswegen waren mein Bruder und ich so uninteressant, weil wir nicht eineiig waren, sondern sehr unterschiedlich.
Ja, ihr seid halt einfach Brüder, die zur gleichen Zeit zur Welt gekommen sind. Ne? Also, und es ist ja auch tatsächlich so, dass geringe Abweichungen tatsächlich auch schon bei eineigen Zwillingen im Körper der gebärenden oder austragenden Person stattfinden können. Also dann hängt es damit zusammen, ob irgendwer von den beiden mehr Nährstoffe bekommt, zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Also das sind tatsächlich Dinge, die halt auch schon die Entwicklung dieser Embryonen halt beeinflussen kann. Also die Forschung, da ist extrem krass und gerade die Forschung in Bezug auf das, was halt im Uterus passiert, ist aber immer noch extrem rückschrittlich, weil es halt echt schwer ist, da immer noch reinzugucken. Also genau da drin dabei zu sein und Proben zu nehmen und so weiter. Ja. Das ist ganz spannend und es gibt ja auch wirklich sehr, sehr verschiedene Arten von, wie auch eineiige Zwillinge quasi angelegt sein können überhaupt. Mit einer Plazenta, mit zwei Plazenten und so weiter. Und ja, also es gibt sehr viele Feintuning-Unterschiede in dieser ganzen genetischen Geschichte. Aber es ist schon wirklich wahnsinnig irre, wie ähnlich sich eben Leute sind mit dem identischen Gensatz.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich im Studium sogar ein Semester, ich glaube Entwicklungspsychologie hieß das, hatte, wo es auch viel um Zwillingsforschung ging und ich kann mich an nicht besonders viel erinnern.
Da wurden ja auch früher ganz, ganz grausige Sachen gemacht mit Kind komplett vernachlässigt, also wirklich komplett vernachlässigt, ohne menschlichen Kontakt und irgendwas, das andere Kind halt unter normalen Umständen aufgewachsen und so, also richtig krass.
War das nicht auch so bei den, oh Gott, wie hießen die beiden jetzt nochmal? Deutsche Wissenschaftler, der eine hat die Welt vermessen und der andere war
Humboldt?
Genau, die beiden Humboldt-Brüder.
Mhm, Alexander und
Jake.
Nee.
Jake von Humboldt. Ja,
James.
Ja, kann sein, ich kann mich. Vielleicht ist das auch eine Erfindung von Daniel Kehlmann, der hat ja das Buch geschrieben, Die Vermessung der Welt, und da kommen ja beide Charaktere vor und ich glaube, er erwähnt dort, dass die Eltern quasi gesagt haben, wir erziehen den einen rein naturwissenschaftlich und den anderen eben so mit
Kunst
und so. Philosophie und so, und ich glaube, der ist dann auch Politiker geworden. Und ich muss mal nachgucken. Also das ist jetzt total literarisches, lange vergessenes Wissen von langer Zeit. Tja.
Very interesting.
Wild. Ich glaube irgendwie, ich finde es immer noch so, dass ich das Gefühl habe, die haben sich vielleicht mal per Zufall getroffen auf einer Klassenfahrt, haben das jahrelang geheim gehalten, dass die sich heimlich abgesprochen haben. Weißt du, aber so richtig so mit Plan. Ja, aber wenn du eine Freundin findest, dann sag mir deren Namen, weil dann muss ich auch eine finden, die so heißt.
Also. Ja, stimmt, das ist ein riesen Hoax eigentlich. Nein, aber also das ist, die Quellen sind alle so klar belegt und nachvollziehbar, dass es wirklich tatsächlich alles so passiert ist. Also, das ist jetzt nicht so eine Geschichte, genau. Also,
nicht so wie letzte Folge.
wie hieß er noch gleich? Selleck.
Achso, ja, okay. Ja. Nee, stimmt, nicht so wie der, genau.
Okay. Ja gut, ich werde mal danach schauen. Also mein Bruder und ich, wir halten uns schon ziemlich auseinander, was die Lebenschoices angeht. Ja.
Ja, wobei ihr beide zumindest eine ähnliche politische Ausrichtung habt.
Ja, das stimmt.
Hey, immerhin etwas.
Und wir waren beide auch ähnlich aktiv zu Schulzeiten, was so Beteiligungsprojekte
und
sowas angeht.
Ja, aber einer ist gemein und einer ist lieb.
Ja, ich bin der gute Zwilling, das ist ganz klar. Das würde mich auch mal interessieren, ob es eigentlich Forschung dazu gibt, die guckt, ob es immer einen guten und einen bösen Zwilling gibt.
Ich bin der festen Überzeugung, dass das so ist.
Nachdem ich die Story von den Gym Twins gelesen habe, glaube ich, also überhaupt nicht. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also bei denen
vielleicht
gab's,
bei zwei Eigen.
Ja,
vielleicht. Ja, klar, natürlich.
Das,
dann schon
als du deine Einleitung gemacht hast für das Thema, dachte ich es muss ja nicht so sein, dass beide quasi dann denselben Weg gehen, weil manchmal muss ja jemand eine Rolle übernehmen und dann ist der Platz der Rolle besetzt, dann muss der andere die andere Rolle übernehmen. Mm. Verstehst du?
Ja, aber das wäre dann vielleicht halt auch so, wenn die in einer und derselben Familie aufgewachsen wären,
das stimmt.
Dann wären die vielleicht viel unterschiedlicher geworden.
Ei,
wisst ihr?
Jetzt müssen
das
wir noch.
Ist spannend. Ja, ich bin leider schon zu tief in meinem Forschungsbereich. Ich glaube, ich werde jetzt nicht mehr umsatteln und Zwillingsforschung machen.
Nee, ich auch nicht, nee.
Ich würde nur an toten Zwillingen forschen.
Was?
Sorry, ich habe eine echt spannende Doku gesehen über eine Rechtsmedizinerin.
Oi.
Und, anderes Thema.
Ja, erzähl uns lieber über das, was du uns mitgebracht hast.
Ja, okay, warte, ich muss Licht anmachen. Hallo.
Hi, hallo, Hanna.
Ich habe euch ein Update mitgebracht.
Space Update.
Und zwar ist jetzt was ziemlich Krasses passiert in der Forschungswelt und in der Medizin, ziemlich krass. Und zwar wurde in Großbritannien weltweit erstmals eine auf der Genschere CRISPR basierende Gentherapie zugelassen.
Zugelassen? Ui.
Ja. Und ich habe euch ja vor einigen vielen Folgen über die Methode schon berichtet und auch darüber, wie moralisch fragwürdig die Anwendung sein kann. Aber die britische Arzneimittelbehörde MHRA hat am Donnerstag grünes Licht gegeben für eine bedingte Marktzulassung des Medikaments Casgevy. Oder Casgevy wahrscheinlich, weil wegen CRISPR-Cas9. Und zwar für PatientInnen ab 12 Jahren und zur Behandlung von 2 Bluterkrankungen. Und zwar einmal der Sichelzellenanämie und dann der Beta-Thalassämie. Das ist eine Störung der Bildung des roten Blutfarbstoffes. Und Casgevy ist damit das erste zugelassene Medikament, das die Genschere CRISPR zur gezielten Erbgutveränderung verwendet. Kurzer Recap. Die wissenschaftliche Errungenschaft der Genschere wurde von 2 Wissenschaftlerinnen bereits im Jahr 2012 entwickelt. Und zwar waren das Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna. Und die haben das Werkzeug damals CRISPR-Cas9 genannt. Und 2020 wurden sie dafür auch mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Und Charpentier forscht und lehrt mittlerweile sogar in Deutschland, wo sie die Berliner Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene leitet. Und mit diesem Verfahren, also diesem CRISPR-Cas9-Verfahren, kann eben DNA gezielt geschnitten und verändert werden und die Gene können eingefügt, entfernt oder ausgeschaltet werden. Hm. Und es wurde damals, als ich darüber erzählt habe, bei einem Patienten bzw. an einem Baby gemacht, was von einem HIV-Patienten zur Welt kam. Und das war moralisch und ethisch in Medizin so ein Riesending.
Irgend so ein Forscher in Asien gemacht, ohne das irgendwie abzuklären und so?
Genau. Und die beiden Blutkrankheiten, um die es jetzt aber geht, also die Sichelzellenanämie und die Beta-Thalassämie, sind erbliche genetische Erkrankungen, die durch Fehler in den Genen für Hämoglobin verursacht werden. Und Hämoglobin wird von den roten Blutkörperchen für den Sauerstofftransport im Körper verwendet. Und sowohl die Sichelzellenkrankheit als auch die Beta-Thalassämie sind beide mitunter ziemlich schmerzhaft und auch lebenslange Erkrankungen, logisch, weil es halt eine genetische Erkrankung ist, und die in einigen Fällen halt auch tödlich verlaufen können. Und in klinischen Studien wurde festgestellt, dass die Casgevy, also dieses Medikament, bei der Mehrheit der Teilnehmenden mit Sichelzellenkrankheit und transfusionsabhängiger Beta-Thalassämie die gesunde Hämoglobinproduktion wiederherstellt und eben auch die Krankheitssymptome lindert. Und bei der Therapie werden Stammzellen aus dem Knochenmark der PatientInnen entnommen und das fehlerhafte Gen durch Casgevy im Labor so verändert, dass der Körper eben funktionierendes Hämoglobin produzieren kann. Und die PatientInnen erhalten dann, nachdem eben ihnen diese Stammzellen zur Bearbeitung im Labor durch dieses Medikament entnommen wurden, eine Chemotherapie, die die Stammzellen mit der Mutation, also alle ihre Stammzellen, abtötet. Und das muss selbstverständlich unter sterilen Bedingungen im Krankenhaus durchgeführt werden und ist absolut kein Spaziergang, weil in diesem Zustand sind halt die Menschen ohne funktionierendes Immunsystem und extrem anfällig für Erreger. Und anschließend werden dann eben die veränderten Zellen durch dieses Casgevy verändert, den PatientInnen über eine Infusion wieder zugeführt.
Ist das ähnlich, ist das zu vergleichen mit einer Stammzellenspende beim, also wie Knochenmark?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also das Verfahren kennen wir schon woanders her und zwar von der Stammzelltransplantation. Mhm. Und dafür kann man sich übrigens bei der DKMS registrieren, also falls ihr das noch nicht gemacht habt, macht das bitte, ich stehe da mit allem, was ich bin, dahinter. Just do it. Und der Unterschied zu der Behandlung mit Casgevy ist aber, also mit CRISPR quasi, ist, dass die Stammzellenspende eine Eigenspende ist und die Personen eben nicht angewiesen sind auf ihren Stammzellzwilling, wo wir wieder eine Verbindung zu Dirks Thema haben, so mehr oder weniger. Weil das Problem bei diesen Stammzellspenden mit der Fremdspende sozusagen ist ja immer, dass es extrem schwierig ist, überhaupt jemanden zu finden, der genetisch matcht mit den Stammzellen. Mhm. Ist die Person bei der DKMS registriert? Registriert euch, wenn ihr nicht registriert seid. Gibt es überhaupt weltweit jemanden, der identisch ist? Ist die Person bereit zu spenden? Und wenn sie spendet, wird die Spende, angenommen, also die Fremdspende überhaupt angenommen?
Ja.
Und all diese Punkte fallen halt durch dieses Verfahren weg.
Ja, krass eigentlich, ja.
Weil du halt einfach die Stammzellen von der jeweiligen Person nimmst, du schmeißt die ins Labor, du bearbeitest die mit CRISPR und dann packst du die wieder rein, nachdem die ganzen fehlerhaften Stammzellen weggebügelt wurden. Also klar, das ist mega krass und voll stressig für den Körper und extrem belastend, Aber wie heftig einfach. Also einfach total heftig.
Ja.
Weil du halt einfach durch diese Bearbeitung mit diesem Medikament eliminierst du halt die Krankheit aus den Genen.
Weißt du das zufällig, hat man vorher die Krankheit per Knochenmarkspende quasi versucht zu heilen?
Nee.
Nee?
Das ist ja quasi jetzt ja eigentlich.
Also früh,
nur das
ach so, du meinst,
dafür,
bevor
ne?
es dieses Verfahren gab. Und
genau.
Ja, das wurde
okay.
teilweise
also,
gemacht.
Das heißt, das Standardverfahren war
genau.
gegen Sichelzellenanämie oder das
ja,
andere
ja.
war eine Knochenmarkspende.
Ja.
Weil ich dachte, ich hatte nämlich auch im Kopf, dass das quasi eine der Sachen ist, die bei so Aufrufen zum
ja.
Registrieren quasi genannt wurden von
ja.
die und die Person hat
genau.
Sichelzellen.
Genau, ja. Also das ist was genauso wie bestimmte Krebserkrankungen und so mhm. weiter halt regulär mit Fremdstammzellenspende sozusagen
ja,
behandelt werden,
ja.
Und das bleibt halt jetzt quasi aus.
Das ist ja super krass,
das ist
weil
so,
das,
vor allem
das macht nicht sogar Sachen einfacher?
Das skaliert ja das unglaublich. Also du kannst ja wirklich, du bist einfach dann nicht darauf angewiesen, dass es irgendeinen anderen Menschen
ja.
gibt, der quasi dir dann Stammzellen spenden
genau,
kann.
Genau,
ja.
das ist extrem krass.
Yo.
Es funktioniert
mega
aber
geil.
Tatsächlich nur, weil bei diesen Personen mit diesen beiden Blutkrankheiten es so ist, dass es Gene gibt, die auch vernünftiges Hämoglobin produzieren können.
Mhm,
Und es gibt halt kaputte und vernünftige sozusagen.
Mhm.
Und CRISPR cuttet da quasi raus, was halt.
Was ist unterdrückt?
Was,
die,
ja, also so, was halt nicht funktioniert. Aber es ist trotzdem natürlich extrem bahnbrechend
ja.
und es wird halt erwartet, dass in den USA und in Europa insgesamt 32.000 Leute mit Sichelzellenanämie und Beta-Thalassämie von der Behandlung profitieren können.
Mhm.
Ja. Und das ist halt nur USA und Europa, wenn man sich den Rest der Welt dann auch noch anguckt. Und das ist ja nur eine Krankheit, für die das eventuell in Frage kommen könnte. Und das ist halt aber jetzt eben das erste Medikament, was für diese Genschere halt zugelassen wurde. Und das ist immer noch ein großer Eingriff, aber es ist halt wahnsinnig lebensverändernd.
Ja.
Das ist ja spannend, dass das ja auch als Medikament genannt wird, weil es ist ja personifiziert. Ne, das ist, oder?
Nee. Weil dieses Medikament wird halt in der Form, wie es halt ist, im Labor auf diese Stammzellen geschmissen.
Angewandt, ja.
Ah, okay. Ja, okay. Mhm.
Also es ist keine Pille, die du einfach schluckst und dann so.
Genau.
Genau, ja, aber es ist
genau.
quasi schon, es ist sozusagen. Sagen wir mal so, im Kindergarten gab es immer diese Zackenscheren, die haben ein bestimmtes Muster halt geschnitten. Ne, kennt
ja,
ihr die?
Okay.
Diese,
ja. Und
so,
die werden verkauft sozusagen.
Und die werden sozusagen ja. verkauft und die werden dann halt auf die Stammzellen von diesen PatientInnen halt im Labor draufgeworfen und dann werden die halt zurück.
Ja, für mich ist da so eine Disconnect zwischen dem Wort Medikament quasi und für mich ist das wie ein Werkzeug eher, ne? Gefühl.
Genau, aber
ja.
es muss ja. ja trotzdem durch die pharmazeutische Zulassung.
Ja.
Und es wird tatsächlich auch als Medikament genannt, hat ja auch einen Namen. Und es ist eben ein im Labor angewendetes Medikament/Verfahren.
Das wirkt ja sozusagen ja dann auch erst außerhalb des Körpers ja quasi, weil es da angewandt wird.
Genau.
Und dann, genau. Das ist ja, ja.
Spannend, ne?
Ja.
Es ist richtig geil.
Und vor allem, glaube ich, ist das ja nur der Anfang.
Genau, deswegen finde ich das ja auch so bahnbrechend,
ja.
weil ich mir so denke, ich verstehe, dass das zugelassen wird und finde interessant, dass Großbritannien jetzt das erste Land ist, das das irgendwie zulässt und wir werden sehen, für wie viele Krankheiten das noch
ja.
zugelassen werden wird.
Ja.
Und ich finde das ein bisschen gruselig, was das mit der Menschheit halt machen könnte, weil angenommen die Leute, die halt diese bearbeiteten Stammzellen dann bekommen, die sind ja dann auch keine Genträger mehr für die Mutation. Das heißt, wenn die sich danach fortpflanzen, schätze ich, wird es halt auch nicht weiter fortgegeben.
Ja.
Es sei denn, es liegt bei Menschen mit Eizellen, weil die Eizellen sind ja schon vorgebildet. Wäre jetzt mal mein Laien.
Ach so. Also da ist es dann sozusagen verzögert um eine Generation. Oder?
Ja, weiß ich nicht. Aber also Eizellen werden ja quasi, die Keimzellen werden ja schon angelegt, sozusagen im Embryo. Und da ist ja der ganze Gensatz schon drin. Und
ach so,
das ist bei Samen aber anders. Ja, das ist Mutmaßung jetzt gerade.
Wir werden es rausfinden.
Genau, richtig.
Genau, also sorry, das war jetzt gerade ein unwissender Exkurs, aber auch spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Crazy, ja. Ich bin mal gespannt, wann du das nächste Mal mit einem Update um die Ecke kommst.
Ja, immer to your service.
JQ. Was gar nicht so unrealistisch ist, weil wir haben jetzt demnächst schon, ich kann es ja schon mal anteasern, 5 Jahre. Nächste Folge? Ist das 5-Jahres-Feier oder so?
Ja, wir könnten es aussuchen, ob es jetzt diese Folge ist. Ne, die Folge kommt eigentlich ein paar Tage vorher raus. Deswegen ist das eigentlich nicht gültig, weil man feiert ja auch
Geburtstag. In Deutschland wird nicht vorher gratuliert.
Nee, genau, richtig. Also dann ist es definitiv die nächste.
Und die 132 ist auch eine schönere Zahl, finde ich.
Ja, da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen. Ja.
Nein.
Das ist die 131?
Die 132 ist, weil die so
ist wie 1, 2, 3, nur anders.
Ja, genau, deswegen finde ich die schön, ja. Alter, wir denken, was sowas angeht, sind wir wirklich unterschiedlich.
Ihr könnt ja wieder in den Kommentaren stehen lassen. Wobei, Hanna hat letztens irgendwie ein Lob bekommen für ihre Zahlen.
Grundsätzlich kriege ich eigentlich auch so Lobe, Löbereien für meine Existenz.
Löbereien. Toll gemacht. Ja. Aber tolles Thema gemacht, immerhin. So viel kann ich schon mal sagen.
Ja, immerhin, ne? Ja. Zur Abwechslung
mal irgendwas.
Ja, du machst ja sonst nichts.
Ich jetzt oder du?
Nee, du hast das jetzt zu mir gesagt.
Habe ich?
Ja.
Ich glaube nicht.
Alle haben es gehört.
Wir hören uns das gleich nochmal an. Und dann,
guck mal, so werde ich hier gegaslightet. Ja.
Ich mache jetzt für dich das Licht aus, okay?
Du kannst auch anders.
Nee, ich mach's jetzt aus.
Ja, ist jetzt gut. Auseinander.
Ach ja. Gut, ich mach mal weiter, weil ich hab, also manchmal ist das so, da werden wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, die freuen mich, weil sie zum Beispiel zeigen, dass etwas gut ist.
Dass ich recht habe.
Ja, auch das. Aber weil die was zeigen oder weil die sagen, dass was gut ist, was ich schon lange so mache, egal ob das beabsichtigt war oder nicht. Ne?
Das ist so wie wenn irgendwas über Kaffeekonsum
ja, genau,
rauskommt.
Oder
da bin ich immer so, genau, sehr wir sollten gut. alle mehr Kaffee trinken.
Ja. Oder wie letztens, wo ich gesagt habe, es gibt jetzt diese Studie, die sagt, man soll machen, was einem Spaß macht und dann ist man besser kognitiv und so. Ja. Und so ähnlich ist das jetzt hier wieder, ich entdecke hier gerade ein Pattern in meinen Themen, aber okay. Also genauso ist das mit der Studie, die ist jetzt am 17. Oktober im Journal Sleep Research veröffentlicht worden. Ja. Und es geht um eine Studie aus Stockholm, Schweden und Melbourne, Australien.
Warst du da eigentlich?
Da war ich übrigens gerade erst. Nee, ja, in Australien. Habe ich das schon erwähnt?
Nee,
das Australien.
Warst du eigentlich in Melbourne?
Ich war in Melbourne.
Oh, nicht schlecht.
Ja, wir sagen Melbourne.
Wir aus Australien.
Wir die da gewohnt haben.
Exil Australia sozusagen bist du jetzt.
Ja, und ich war auch in Adelaide, da war ich auch. So. Aber vor allem auch in Melbourne.
Ich sage ja mal Adelaide Marmalade.
Okay. Ich muss mich kurz von dem Husten erholen, sorry. Aber, gut, es geht um etwas, das ich selbst tue, und zwar um Snoozen. Also nicht direkt aufstehen, wenn der Wecker klingelt, sondern die Schlummertaste.
Darf ich was dazu sagen, was
ja,
mein aktuellster Kenntnisstand dazu
ja.
ist? Sollte man nicht.
Sehr schön. Ja, also vielleicht nochmal für die Leute, die nicht wissen, was Snoozen ist, weil sie es nicht machen. Entweder die Schlummertaste drücken oder mehrere Wecker hintereinander stellen, ist genau das Gleiche.
Das
eigentlich.
Ist das Allerschlimmste.
Das mache ich zum Beispiel.
Ich auch.
Sehr gerne.
Ja,
ich
und
auch.
Vor allen Dingen Tim macht das halt über 2 Stunden hinweg.
Ja.
Das stimmt, das stimmt. Das ist absolut korrekt.
Das ist einfach so, wo ich mir
krass,
so denke,
ey,
schlaf
ey.
Doch einfach die 2 Stunden und steht dann auf.
Ah, guck mal, du bist doch auf altem Stand. Das ist doch ideal. Ne? Also der Ablauf ist normalerweise so, der Wecker klingelt, ich hau aufs Handy und schlaf einfach nochmal weiter bis zum nächsten
Ja,
Wecker.
Und ich bin dann wach.
Ja, da unterscheiden wir uns.
So doof.
Laut verschiedener Studien macht das nicht nur ich, sondern das machen richtig viele Leute. Und zwar in der westlichen Welt etwa so 50-60% mit steigender Tendenz, je jünger man ist.
Okay.
Ich bin also jünger geblieben als du, so viel muss man dazu sagen.
Ja, du hast auch nicht so viele Gebrechen wie einen gebrochenen Hintern zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ja, Hanna hat sich das Steißbein gebrochen. Und mein Wissensstand war bisher immer ähnliche wie bei dir, Hanna, dass das eigentlich überhaupt nicht gut ist. Und wenn man danach googelt, dann ist das tatsächlich auch so, dass viele Webseiten mit Bezug zur Schlafforschung oder Expertinnen sagen, Snoozen soll ungesund sein, und zwar, weil die innere Uhr aus dem Gleichgewicht gebracht wird.
Ach echt? Ne? Das wäre jetzt nicht mein Argument.
Ja, die sagen
der
Wecker
halt, selber ist ja schon so ein Ding, was ja einen rausholt aus dem.
Also es sind, die haben 2 Argumente. Das eine ist, dass man dass man kürzer schläft, ne, wenn man halt sagt, naja, du hättest auch einfach schlafen bleiben können und dann quasi einfach mit dem spätmöglichsten Wecker einfach direkt aufstehen. Das ist das eine. Und das andere, was die halt sagen, ist, wenn man wieder schläft, dann wird wieder Melatonin produziert und
dann wird man wieder müde.
Genau, dann wird man müde und wenn man geweckt wird, dann wird Adrenalin produziert durch den Wecker. Und das ist quasi so ein Wechselbad hin und her zwischen Melatonin und Adrenalin, Melatonin. Genau. Melanin ist in meiner Haut, das ist was anderes. Melatonin und Adrenalin, und das soll auf Dauer nicht gesund sein, dieses Hin- und Her-Mixen, sodass man auf Dauer müder und antriebsloser werden soll. Allerdings ist die Forschungslage dazu überhaupt nicht gut. Also ist wirklich, wirklich super dünn. Und während halt klar ist, dass zu wenig Schlaf oder unterbrochener Schlaf auf jeden Fall ungesund sind, ne, da streitet man sich nicht drüber.
Und zwar also massiv ungesund. Also sehr ungesund. Lebensverkürzend ungesund.
Genau. Gibt es halt nur sehr, sehr wenig Forschung über die Auswirkungen des Schlummerns an sich. Und ich konnte bei meinen Recherchen dazu tatsächlich nur 2 aktuelle Arbeiten aus dem Jahr 2022 finden, und die gehen beide sogar in eine ganz ähnliche Richtung wie die Arbeit, die jetzt halt gerade viel mediale Aufmerksamkeit bekommt, diese Arbeit aus Schweden und Melbourne. So, also, die Autorinnen
haben... Lange Rede, kurzer Sinn.
Die Autorinnen haben nämlich gesagt, wir machen 2 Studien und schauen uns das mal genauer an. Die erste war eine Online-Umfrage von 1732 Erwachsenen, in denen knapp 70% angegeben haben, dass sie tatsächlich die Snooze-Funktion mindestens einmal die Woche benutzen. Und durchschnittlich schliefen die Leute dann noch etwa 22 Minuten. Außerdem kam dabei heraus, dass Snoozer eher jünger sind, habe ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet, nach eigenen Angaben weiblich, also eher weiblich, und eher ein Spätchronotyp sind. Das heißt, dass sie im Schnitt morgens sowieso müder sind und dafür abends wacher. Und da würde ich mich auch dazu zählen. Ich bin auch ein Spätchronotyp.
Ich auch, auf jeden Fall.
Genau, da gibt es auch viele Studien dazu, dass das momentan wohl so ist, dass viele jüngere Leute eher Spätchronotypen sind. Die meisten von den Befragten gaben auch an, zu schlummern, weil sie a, zu müde sind, das war die häufigste Antwort, um direkt aufzustehen, gefolgt von, es fühlt sich gut an und ich will sanfter aufstehen. Und das ist eigentlich ganz interessant.
Okay, ja. Ich dachte auch, dass darauf wird es jetzt wahrscheinlich hinauslaufen, ne?
Ja, das ist einer der Punkte, die tatsächlich herausgefunden wurden. Die haben dann aber, das ist jetzt erstmal nur, um zu gucken, wer macht das eigentlich, was sind das für Leute, um so ein paar Informationen zu kriegen. Das war die erste Studie.
Soll ich euch mal was verraten? Warum ich früher auf Schlummern gedrückt habe und es jetzt nicht mehr mache? Mein Schlummern war ich habe keinen Bock auf den Tag.
Das habe ich mir schon gedacht.
Und mittlerweile ist es halt so, it's fine. Let's do it. Und also das hat natürlich viel mit Depression Medication zu tun auch und so. Und ich schlummer ja auch noch. Also ich habe einen Schlummer, den ich immer, ich lasse einmal snoozen und das sind 9 Minuten oder 8.
Und das ist auch die durchschnittliche Snooze-Zeit, 9 Minuten.
Ich dachte 22.
Nee, also zwischen den Timern.
Ach so, ja.
Und die durchschnittliche Zeit bis zum Aufstehen waren dann 22 Minuten.
Ah, okay.
Ja, also mehrere Snoozes hintereinander sind völlig okay und die durchschnittliche Zeit waren 9 Minuten.
Ah, ja, genau. Mhm. Und das, also einen snooze ich noch, und früher habe ich halt eine ganze Stunde gesnoozt, wenn ich konnte, so. Mhm. Und mittlerweile wache ich aber halt nicht mehr jeden Tag auf und denke mir, boah, fuck. Mhm.
Ja, darüber haben sie auch gesprochen bei der Auswahl der Participants, ob es Leute gibt, die Schlafstörungen haben und so weiter und so fort.
Ja.
Ne, weil das ändert natürlich das Ergebnis. Und jetzt kommen wir nämlich dann auch schon zur zweiten Studie. Da haben sie dann 31 GewohnheitssnoozerInnen ins Schlaflabor gebracht, um zu schauen, was für einen Effekt das Snoozen jetzt auf verschiedene Sachen hat, zum Beispiel auf die kognitive Leistung und auf das Wohlbefinden. Und die Teilnehmenden mussten 3 Nächte dort verbringen, nicht immer am Stück, aber insgesamt 3 Nächte. Mhm. Eine zum Testen und dann eine Snooze- und eine Nicht-Snooze-Nacht in zufälliger Reihenfolge, damit das ausgeglichen ist. Und beim finalen Aufstehen, also entweder nachdem die halt mehrfach snoozen durften, und zwar maximal eine halbe Stunde, oder wenn es eine Nicht-Snooze-Nacht war beim direkten Aufstehen, wurden sofort Speichelproben genommen und Tests gemacht und Befragungen.
Wie unangenehm. Ja. Oh. Genau. Mama, Mund auf.
Und dabei kam raus, dass Snoozer im Durchschnitt, also wenn man das alles sich angeguckt hat und halt das live getestet hat, dass Snoozer im Durchschnitt nur 7 Minuten weniger schlafen, weil sie halt einfach sich nochmal hinlegen und dann nochmal so 23 Minuten Schlaf kriegen. Quasi, also die gegenüber zu den Nicht-Snoozern, ne, die den direkt aufstehen mussten.
Hat man dann für die den Wecker, also die nicht snoozen durften, hat man dann den Wecker grundsätzlich schon auch ein bisschen später gestellt?
Bei den Snoozern wurde eine halbe Stunde früher als bei den Nicht-Snoozern.
Ja, okay, das meinte ich. Okay, alles klar. Genau. Und bei den Snoozern gab es 7 Minuten weniger Schlaf.
Genau, das heißt also, dass die Leute, also
weil sie haben quasi
kaum weniger geschlafen.
23 Minuten geschlafen, 7 Minuten davon waren sie wach.
Genau.
Von der halben Stunde.
Genau.
Okay, alles klar.
Was halt quasi gegen das eine Argument spricht, dass die Leute dadurch halt viel Schlaf verlieren. Das war nämlich eines der Hauptargumente.
Ja, okay.
Ne? So. Und also 7 Minuten weniger schlafen als die No-Snoozer. Und es gab keine messbare Erhöhung des Stresshormon-Levels beim Snoozen.
Wirklich? Da hätte ich ja mal gegen wetten können.
Mhm. Habe ich eigentlich auch gedacht. Also da gab es keinen Nachweis, dass das so ist.
Bei mir bestimmt.
Und die Leute waren auch nicht schlechter gelaunt oder brachten schlechtere kognitive Leistung. Also da gibt es keine Hinweise, dass das der Fall ist. Sogar eher das, das Gegenteil. Es half einigen Leuten, tatsächlich sanfter zu erwachen und besser wach zu werden. Und das könnte halt daran liegen, dass das verspätete Aufwachen dafür sorgt, wenn man halt schon mal wach war, dass man nur noch aus einer Leichtschlafphase aufstehen muss.
Deswegen träumt man ja auch zwischen diesen kurzen Phasen ja auch immer noch mal sehr.
Mhm, also genau, so hab ich's auf jeden Fall. Ja. Es könnte halt sein, weil je nachdem, was für einen Schlafzyklus man hat und wie man halt eingeschlafen ist und so weiter, dass man, wenn man nur einen Wecker hat, aus einer Tiefschlafphase rausgerissen
wird. Das ist wirklich
wird.
Das Allereklichste. Das ist wirklich
so
schlimm.
Hart.
Und das ist auch das ist quasi so eine Annahme, die in diesem Paper machen, dass die sagen, wahrscheinlich ist diese Tendenz zum Snoosen ein Mittel gegen dieses Problem, aus Tiefschlafphasen gerissen zu werden.
Das würde ich sagen, ist bei mir auch abhängig davon, wie ich halt aufgewacht bin mit meinem Wecker. Ob ich quasi tendiere dazu zu snoosen und mich nochmal hinzupacken oder ob ich denke so, ja, auf geht's.
Aber das durch dieses quasi.
Das hatte ich heute Morgen tatsächlich. Also heute Morgen bin ich durch meinen ersten Wecker sehr gut wach geworden. Aber ich wusste, ich hatte noch Zeit und ich dachte, okay, snooze ich nochmal. Und dann bin ich wieder eingeschlafen, wieder aufgewacht und dann war ich so richtig gerädert. Also das ist leider nicht, also ja, es ist.
Ja, das kommt auch vor. Ja. Es gab sogar Hinweise auf positive Effekte der Leistung, also dass sich die Leistung verbessert hatte, wenn man das Snoozen gemacht hat. Die Studie selbst sagt aber selbst, da reicht die Studie, wie sie geführt wurde, wie sie gemacht wurde, in der aktuellen Form noch nicht aus, um das zu belegen. Was aber halt gezeigt werden konnte, ist, dass es keinen direkten negativen Einfluss oder Effekt gibt, aber nur für Gewohnheitssnoozer. Also Leute, die sowieso sich selber als Snoozer bezeichnen, die das ab und zu machen, meistens halt unter der Woche, für die gibt es quasi keinen nachweisbaren Nachteil gegenüber des halbe Stunde länger schlafen und dann halt zu dieser einen Zeit aufstehen. Es kann also sein, dass wir über diesen Satz you snooze, you lose nochmal neu nachdenken müssen. Und es gibt halt, wie gesagt, noch mehr Forschung, die diese vorherige Meinung mit dem Snoozen ist gefährlich und sonst was immer mehr widerlegen und da so ein Kontra dazu aufstellen. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Also natürlich sagen die, da müssen wir mehr Forschung machen, das müssen wir genauer erforschen. Und das würde mich auch mal interessieren, dass man das wirklich macht mit Leuten, die es halt gewohnt sind, immer mit einem Wecker aufzustehen und gegenüber Leuten, die es gewohnt sind, immer zu snoozen und so. Also da muss es noch ein paar mehr Studien geben. Aber ich habe mich jetzt erstmal bestätigt gefühlt und ich konnte es auch total nachvollziehen, dass es für mich einfacher ist, quasi nach ein oder zweimal draufdrücken zu sagen, okay, jetzt stehe ich auf. Also das heißt, ich gebe mir selber diese extra halbe Stunde, um mich bereit zu machen, aufzustehen.
Ja.
Und weil die habe ich ja nicht, das ist irgendwie für mich, ich finde das sogar viel schlimmer, wenn ich weiß, ich muss um eine gewisse Uhrzeit wirklich aufstehen, dann ist der Panikmodus für mich viel größer, weil ich weiß, wenn ich den verschlafe oder wenn ich den verbocke,
dann
habe ich Konsequenzen.
Ja.
Ne, die negativ sein können.
Und ich glaube, andersrum ist es jetzt so, die Information haben wir jetzt ja, dass es gut sein kann zu snoozen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn wir jetzt aufwachen, wissen, dass es sinnvoll ist zu snoozen und selber sozusagen uns einen Bias sozusagen zuschmieden, dass wir, allein weil wir es wissen, dass es besser ist, es uns dann tatsächlich auch wieder besser ist oder uns besser geht.
Das könnte sein. Es gibt diese Forschung dazu, dass wenn man sich selber einredet, man hätte gut geschlafen, dass das nachweislich die irgendwie den Mut und Gesundheit besser macht, auch wenn man gar nicht gut geschlafen haben muss. So.
Ja, genau, richtig. Ja, aber in dem Fall ist es hilft es
wirklich. Wobei ich momentan jetzt seit einigen Monaten das Phänomen bei mir habe, dass ich eine halbe bis dreiviertel Stunde vor meinem ersten Wecker aufwache.
Das habe ich auch manchmal, aber es ist auch so phasenweise. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie mit viel Stress, wenig Stress oder mit irgendwas anderem zu tun hat.
Ja, das hat anscheinend, ist das eine quasi eine Reaktion darauf, dass der Körper nicht den Stress eines Weckers haben möchte und dich deswegen vorher weckt.
Dem ausweicht sozusagen,
ja.
Schlafen ist spannend.
Ja, ist super spannend und ich war überrascht, dass das nicht vorher schon jemand irgendwie untersucht hat. Aber es ist halt auch einfach nicht so leicht, Schlafen sinnvoll zu untersuchen. Also
ja, mal davon, also ich meine, die Studie zeigt halt auch schon wieder 32 ProbandInnen oder so, ne? Das ist halt echt wenig und allein die 32 ProbandInnen kosten halt ein halbes Vermögen. Also, weil Untersuchungen im Schlaflabor sind einfach so kostspielig, das ist brutal.
Und die Dinger sind auch ausgebucht ohne Ende.
Genau, also Plätze zu bekommen und so. Und wenn du dann da Forschungen machen willst, dann brauchst du entweder ein eigenes und das, also das zu finanzieren, ist ja schon richtig loco. Also ich warte aktuell auf einen Termin im Schlaflabor tatsächlich und ich habe den ungefähr vor 3-4 Monaten versucht zu machen. Und mein Erstgespräch, um dann einen Termin machen zu können, auf den ich nach Ankündigung auch nochmal 10 bis 12 Monate warten werden darf, ist erst im Januar.
Ja, it's ridiculous. Ich habe auch drüber nachgedacht, also die haben in der Studie auch ganz gut erklärt, dass sie halt nur Leute genommen haben, bei denen klar ist, dass die kein Problem haben, auch in fremden Umgebungen gut einzuschlafen.
Ja, genau.
Und ich wäre schon raus. Ab dem Moment wäre ich schon raus.
Ja, ich wäre da auch raus und ich vor allen Dingen, wenn ich in einer fremden Umgebung aufwache, habe ich ja überhaupt keinen Grund mehr zu snoozen.
Ja, stimmt.
Also das ist so mein Punkt, vor allen Dingen, an den ich gedacht habe.
Stehen da Leute an so Glasfenstern und gucken mich an und machen so Notizen. Weißt?
Ja. Also, ne, keine Ahnung. Ne,
wobei
also,
die, ich meine, die haben, also Schlafforschung, die sind jetzt auch nicht doof. Die werden schon
natürlich
wissen,
und vor allen Dingen wird das ja auch mit rausgerechnet und so, ne? Also die haben ja alle da, also keine Ahnung. Aber trotzdem, was ich hier noch sagen wollte, Hanni, möchtest du mit mir eine Runde snoozen?
Snoozen.
Nein.
Snoozen.
Ja, snoozen. Zusammen snoozen. Wir snoozen ganz gut zusammen. Ich finde, wir haben einen relativ brauchbaren Rhythmus. Ich stehe dann auf und mache Kaffee, während du noch ein bisschen liegen bleibst. Das ist
natürlich
gut.
Auch praktisch.
Ja, weil meine Medikamente noch wirken müssen.
Ja.
Das ist wirklich so. Ich habe halt eine halbe Stunde, bevor ich überhaupt irgendwie quasi was konsumieren dürfte. Und in der Zeit schlafe ich halt entweder oder ich geduschen.
Genau, und in der Zeit stehe ich schon auf und dann normalerweise füttere ich die Katzen und mache vielleicht das Klo sauber und mache mich selber auch sauber ein bisschen und dann mache ich Kaffee.
Wobei, ich stehe schon auch öfter vor dir auf. Ist auch wurscht.
Ist auch was? Nee, ist gut, dass wir da, ich finde, wir sollten sowieso viel mehr über unser Privatleben.
Über unsere Ehe.
Ja, hatten wir nicht in der letzten Folge gesagt,
einen
Streit und wir haben gesagt, wir nutzen den Podcast nur noch, um unsere Streits zu lösen.
Ja, ach so. Ohne Dirk einfach.
Ja,
genau.
Dirk ist dann immer am Anfang dabei.
Ich verabschiede mich dann und so, okay, tschüss und
genau,
jetzt geben wir Zeit.
Du sagst immer so, Leute, ja gut, dann gehe ich jetzt. Weißt du, und wir reden die ganze Zeit weiter und ignorieren dich komplett. Ja.
Ich musste euch gerade ja auch ja schon auseinander dividieren, deswegen. Also.
Auseinander dividieren. Sehr schön.
Nee, okay.
Ja.
Das war
übrigens
aber
auch
jetzt
getestet, Mathe-Sachen, ne? Also,
ja. Schön.
Was wolltest du sagen, das waren jetzt?
Das waren jetzt irgendwie drei sehr ähnliche, also bei Zwillingen,
ähnliche
Themen. So, weißt du, so Zwillinge sind zweimal das Gleiche. Bei der Therapie, bei dem Medikament konnte man mit dem eigenen sozusagen sich selber helfen. Mit diesem.
Achso, das eigene Snoozen ist nochmal der eigene Schlaf
obendrauf.
Nein,
dass man mit seinen eigenen Stammzellen sozusagen sich selber retten kann.
Ich meine, es sind alles im Grunde genommen weit gefasst medizinische Themen.
Das stimmt, ja.
Weil jetzt beginnt die Weihnachtszeit und was will man da mehr als über seinen eigenen Körper und die, jetzt wollte ich ein Wort finden, was mir nicht einfällt.
Schlafhygiene.
Nein, über die, dass der eigene Körper zu viele Probleme hat. Mir fällt nur Belanglosigkeit, aber das ist nicht das Wort, was ich suche. Ich habe
Belastung, so.
So, über die eigenen Belastungen ist auch, kann ich auch nicht sagen, aber.
Wollen wir noch ankündigen für nächstes Mal, dass es wieder ein Gewinnspiel gibt nächstes Mal, dass die Leute auf jeden Fall zuhören
wollen?
Wir kündigen an, dass wir im nächsten, in der nächsten Folge ein Gewinnspiel ankündigen.
Nee, wir kündigen jetzt
an, dass durchführen, meinst du?
Eröffnen.
Starten.
Ja, in der Jubiläumsfolge.
Ja.
Okay, das war die Ankündigung.
Ja. Und es ist halt, aber es ist combined. Es ist ja Geburtstagsfeier für uns, Fünfjähriges, plus Weihnachtsgewinnspiel.
Genau.
Anstelle.
Ne, beides.
Ja.
Das ist
ja,
das
von
große
mir aus okay.
Fünf-Jahres-Geburtstags-slash-Weihnachtsgewinnspiel.
So, seid einfach nett zu uns und
genau,
macht mit.
Richtig. Macht mit. Ihr gewinnt dann was Tolles.
Alle Konditionen dann zum gegebenen Zeitpunkt in der nächsten Folge.
Aber tatsächlich, Hannah arbeitet da gerade dran. Und wir haben das nur mitbekommen, weil wir zufällig die E-Mails bekommen, die Hanna dann zugeschickt bekommt, weil wir ein geteiltes E-Mail-Postfach haben. Weil ich wusste nicht, dass Hanna das macht. Und plötzlich sind Angebote reingeflattert.
Ach so.
Und das ist ziemlich cool. Also hört mal rein nächste Folge. Lass uns einen nice Kommi da. Du checkst auch deine E-Mails nicht. Aber lass uns einen netten Spotify-Kommi da. Abonniert uns bei Spotify. Schreibt uns vielleicht auch eine Bewertung, falls das geht.
Wir haben gesehen letztens in den Insights, wie viele von euch uns eigentlich abonniert haben und das ist ziemlich cool.
Das stimmt.
Und
das
dafür sind wir echt dankbar. Das ist richtig cool.
Ja. Macht weiter so.
Falls ihr es noch nicht gemacht habt und ihr auch cool sein wollt.
Ja.
Macht mal.
Ja, macht mal.
Hit the subscribe button.
Ja. Okay.
Okay.
Passt auf euch auf da draußen.
Ja,
ja, denkt an LT-Kri vielleicht für uns mit.
Genau. Habt euch lieb.
Habt uns lieb.
Life is
not in a creepy way.
Jesus. Kommt gut in the Christmas spirit. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Adieu.
Adieu, le bleu.
Adieu, le bleu.
Yeah. Sagt mir das nicht gegen die französische Fußballmannschaft?
Das wollte ich nicht damit ausdrücken.
Ach so.
Oder?
Adieu.
Ja, vielleicht, kann gut sein.
Adieu.
Die sagen doch Allee, le bleu.
Ja. Allee, le bleu und die, ja, das stimmt.
Allee.
Aber
Allele sind ja auch, also gehört zur Genetik, ne? Also.
Allee?
Allele.
Achso, das wusste ich nicht. Ich kenne nur die Allee, die Straße.
Tim, warum guckst du so?
Und die Allee, aber.
Hast du nicht zugehört?
Allele?
Ja, die Allele. Leute.
Was?
Hä?
Allele? Guck mal, jetzt haben wir ja noch so Premium-Content. Was? Allele?
Moment.
Hast du das erwähnt? Google. Also das.
Ja, Allele.
Aber das hast ein du doch Allel, gerade nicht.
Die Desoxyribonukleinsäure an einem Genlokus. Also an einer bestimmten Stelle eines bestimmten Chromosoms kann zwischen Individuen einer Spezies variieren. So, und das, die Varianten des Gens werden als Allele des Gens bezeichnet.
Ah, doch, jetzt wo ich die Dinger sehe.
Du hast, ich habe das vielleicht auch schon mal gesehen, aber du hast Bio-Dings da studiert, ein Semester. Da kam
also,
das sicherlich dran.
Ich hatte das im Bio-LK, aber das war jetzt nicht, du hast es aber jetzt nicht gerade in deinem Beitrag erwähnt, oder? Allele?
Nein, habe ich nicht.
Okay, ich dachte, ich dachte gerade.
Ja, aber Allele, blö.
Ja. Ja.
Tschüss, ich gehe jetzt. Ich bin wütend hier so.
Tschüss.
Ich bin wütend, weil die Frau in unserem Podcast, die weiß
so
mehr
viel.
Als
Weiße
ich als Sachen. Cis, Mann.
Scheiße.
Das kann doch nicht sein.
Das gibt Trotz. Es doch nicht. Raus jetzt.
Ja, ich nutze meine Männlichkeit und beende die Aufnahme.
Ja, männliche Macht.
Nein, nicht mit meinem Unterkörper auf die Play-Taste drücken. Hey. Oh, tschüss.
Tschüss.
Das Winter. Ja. Winterfell, was jetzt kommt, oder was?
Ja.
Das ist doch auch ein Teil von Game of Thrones, oder?
Was?
Winterfell.
Winterfell. Oh Gott.
Oh. Ich glaube, es heißt auf Deutsch wirklich so. Sorry.
Oh.
Super.
Toll.
Wow. Spitzenklasse.
Spitzenmaus.
Das ist wirklich exzellent.
Spitzmaus.
Unfassbar. Guter Ebayer, gerne wieder. 5 Sterne.
Nee.
Deluxe Premium. So.
Ja, ich beende jetzt mal hier diese Aufnahme. Mein Name ist Dirk Kruse und ja. Gut.